Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass wir hier im Schmitz-Tivoli auf der Bühne reden können mit einer Frau, die bei uns regelmäßig mittlerweile den Donnerstag versüßt. Sie ist Kolumnistin für die Taz, für die Süddeutsche Zeitung, für den Stern. Sie hat ein Literaturfestival geleitet und trotzdem sich die Mühe gemacht, aus Heidelberg hierher zu kommen. Jagoda Marinic, meine Damen und Herren. Außerdem ein Mann, den ich als Gitarrenlehrer kenne, Peter Maffay, kennt ihn als Gitarristen, er kennt ihn als Producer, die Großen der Nation kennen ihn als Produzenten, Gold, Platin, Doppelplatin. Sein Name ist Keller. Begrüßen Sie ihn bitte mit einem geradezu ekelhaft verlogen guten Applaus. Und mir gegenüber steht, wie immer, der deutsche Podcast-König, der Heimliche. Sie kennen ihn aus Ich hab mich trotzdem lieb, Das Ziel ist im Weg und Richard, wo erreiche ich heute? Andreas Lopf, meine Damen und Herren. Und damit ist im Grunde genommen auch schon die Hälfte des Podcasts vorbei. Wir tun ja jetzt so, oder nein, wir sagen es mal so, also die Menschen, die heute Abend nicht im Schmitz-Tivoli sind, die müssen natürlich auf den Tag vorbereitet werden. Deswegen kurzer Bürgerdialog. Was ist denn in den letzten anderthalb Stunden, ob irgendwas passiert, irgendwas, was wir noch aufnehmen müssen, irgendwas? Also bei der Bild-Zeitung wäre da natürlich sofort der Habeck-Hammer. Oder jetzt zuletzt der Lindner-Hammer. Schon gesagt, wenn jetzt demnächst dann irgendwann irgendein Politiker in so einem sehr, sehr großen Jeep-artigen Gefährt kommt, ist das wahrscheinlich der Hammer-Hammer. Ne? Also was kommt jetzt als nächstes? Ist irgendwas passiert, was wir noch aufnehmen müssen, was noch irgendwie, weiß ich nicht. Ne?
Mautstrafgebühr?
Ja, das ist gut. Komm, das machen wir vorweg. Genau, Deutschland muss
Viertel,
dankeschön. So, wie heißen Sie?
Daniel,
wir haben jetzt, also bei 1, 2 oder 3 hatte man ein Kamerakind. Wir haben heute den Redaktionsassistenten Daniel. Ein Applaus für Daniel, meine Damen und Herren. Dankeschön, Daniel. Es ist richtig. Das ist übrigens auch interessant. Und daran merkt man schon, wie der Bürger über diese Summe denkt. Denn es ist so, Deutschland muss Schadenersatz zahlen in der verpfuschten Pkw-Maut-Angelegenheit an die Betreiberfirmen. Und es sind 243 Millionen. Aber, wie Daniel richtigerweise sagt, als Stimme des Volkes, eine Viertelmilliarde. Klingt gleich ganz anders, ne? Viertelmilliarde. Und so empfinden die Menschen. Ne? Was hätte Deutschland für eine Viertelmilliarde? Wir hätten Haaland kaufen können. Deutschland hätte für das Geld Haaland kaufen können. Der wäre dann einfach vorm Kanzleramt, auf der Wiese vorm Kanzleramt. Olaf Scholz hätte dem immer so einen Ball hingeschmissen und gesagt, jetzt schieß mal da hier gegen die Mauer. Ne? Peter, wie empfinden wir denn da? Keller, du als Musiker weißt du ja, mit Geld nicht umzugehen.
Richtig. Also eine Viertelmilliarde ist einfach schnell weg. Ne?
Ja.
So.
Sagte nee, Chico und kaufte sich 800 Daunenjacken.
Richtig. Nee, aber sag mal, es war doch tatsächlich so, dass das hängt das nicht auch mit irgendwelchen verfrühten Vertragsunterzeichnungen
genau.
zusammen?
Ja.
Von Andi Scheuer, genau.
Genau.
Mit dem du dir diesen, den Klamotten.
Mit dem ich mir das Sakko, ne?
Ja, genau, Sakko teils, genau. Ja. Und dieses. Und ich frage mich, ob das. Also ich will es gar nicht, also Konsequenzen, aber ich meine, ist das irgendwie, geht das, ist das einfach so weg jetzt? Ist das so?
Scheuer ist weg.
Ja, das, genau, aber wie, was ist
das
denn
das? Geld, leider ist, also das Gute, Scheuer ist weg, das Schlechte, das Geld auch. Na, es waren ja zwischenzeitlich, ja. Standen ja 700 Millionen im Raum. Und jetzt, und das ist ja das Schöne, das ist ja auch so eine Form des Erwartungsmanagements, jetzt sind es ja nur 243 und man sagt, na, da sind wir ja nochmal gut weggekommen.
Genau, ein Glück, da kann er sich ja vielleicht einfach nur freuen, dass er nicht irgendwie Verkehrsminister in Mexiko war.
Ja, das ist richtig.
Oder vielleicht in Russland und jetzt einfach irgendwie.
Richtig, wir hätten ihn auf der Straße, wir hätten ihn auf der Straße wieder getroffen.
Genau.
Aber halt anders. Ja gut, Andi Scheuer, Dobrindt, Peter Ramsauer, die großen CSU-Verkehrsminister, die alle gemeinschaftlich an diesem Projekt gearbeitet haben. Was glaubst du, vor allem die Erstgenannten, wie selbstkritisch die an diesem Tag, wo diese Meldung draußen ist, meinst du, da herrscht dicke Luft zu Hause bei Andi Scheuer, der sagt, lass mich mal, ich habe gerade
243 Millionen versenkt? Oder meinst du, erinnert sich da überhaupt dran?
Ich habe ja von den drei zu Hause in Altar. Ne? So, ich bewundere ja die ganzen Bayern-Clans, Kriminelle, weil sie machen das so geschickt.
So, jetzt sind wir auf Flughöhe.
jetzt sind wir auf Flughöhe. Diese bayerischen Clans. Am liebsten die CDU-Leute auf Twitter, die dann die ganze Zeit bei Habecks Vergabemanagement wegen diesem, der zurückgekreist.
Greichenfilz, der Habeck-Hammer.
So 4 Wochen Greichenfilz, ne? Als hätte die CDU noch nie was von Korruption gehört.
Ja.
Und jedenfalls, es
die
hat.
Die waren ganz geschockt, dass er teilweise gemauschelt
Nein,
wird.
Es gibt Korruption, haben sie da gedacht, in Bayern. Sowas gibt es doch in Deutschland nicht, es gibt es in Bayern nicht. Ne? Maskendeals, alles, das können die Bayern alles super wegmachen. Ich finde es, also, um eine ernste Note reinzubringen, ich finde es so wie du ziemlich krass, also wie Keller, dass wir als Land das so wegnotieren. Mhm. Ne? Okay, hier auch noch, dann da auch noch. Und ich glaube, diese eine von der CDU, die dann wegen ihrer Maskenaffären
als Tandler von der CSU, du.
Also für mich
ich stelle gerade seit einiger Zeit.
Ja, das ist die Kriminalität, die variiert. Weißt du, wenn die CSU hat, sind sie ein bisschen.
So, ich wollte gerade sagen, ich stelle mit großem.
Bisschen sozialfalliger.
Mit großem Bedauern fest, dass du hier die CDU und die CSU in einen Topf wirfst.
Ich bin ja für eine Einheitspartei, ja?
Ja.
Unter Söder.
Ja.
Damit er möge Kanzler werden.
Das wird doch übrigens auch eine ganz witzige Angelegenheit, oder? Weil März, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, weil März doch. Gestern der Merzhammer auf den Tisch gehauen hat.
Ja, der Merzhammer jetzt. Aber das Interessante war, die CDU hat mich darauf hingewiesen, dass das ja sozusagen vor Gericht irgendwie nicht so ging. Und dann kam raus, dass die Frau am Ende tatsächlich verurteilt wurde, aber gar nicht für die Maskenaffäre, sondern dafür, dass sie die Kohle, die sie mit der Maskenaffäre gemacht hat, dann noch nicht mal versteuern wollte.
Ja, aber es waren auch 40 Millionen.
Aber die CDU auf Twitter war ganz stolz.
Fantastisch, oder?
Ja, wir waren vor Gericht. Also, es ist...
Aber die hat immerhin vor Gericht eine Maske getragen. Zählt das denn gar nicht? Das war doch auch ein Zeichen des guten Willens irgendwie. Oder sie wollte die Leute nochmal zart darauf hinweisen, worum es bei der ganzen Angelegenheit nochmal ging. Ist auch geil. Die anderen haben ja immer so einen Leitsordner vorm Gesicht, ne? Ich glaube ja mittlerweile tatsächlich, diese ganzen Herlitz- und Leitsordner werden gar nicht mehr verkauft, weil alles digitalisiert ist. Die machen mittlerweile wirklich 98% des kompletten Geschäfts nur mit Kinderschändern. Weil die halt einfach immer diese Dinger voll. Ja, ist ja so. Ich habe das ja nicht erfunden. Aber das ist ja so, die haben ja alle immer so einen Leitsordner. Und dann siehst du dann auch so, wie so in der Zentrale von Leitz. Du hast dann wahrscheinlich so einen Typen wie Wolfgang Grupp, der so unglaublich stolz auf seine Firma ist. Und dann sagen sie ihm, ja, pass mal auf, der heißt ja wahrscheinlich dann Heinz-Günther Leitz oder so. Dieter Leitz. Und dann sitzt er da und grämt sich und denkt, Mann, ey, früher haben die Blagen alle noch gezeichnet, dann hat man das eingeheftet, das war alles toll. Und jetzt haben wir die ganze Zeit immer irgendeinen Uwe, der sich das Ding davor gesagt hat. Und dann sagen sie ihm, ja, aber das ist halt einfach das Geschäft. Ist doch in Ordnung. So, die werden mittlerweile die Leitsordner auch immer in so Läden unter der Ladentheke verkauft. Die kannst du, so wie früher, wenn man in so Pornokinos oder so, wenn in so Pornovideotheken war, weil man natürlich, wenn man heute aus dem Geschäft kommt, aus dem Schreibwarenladen, wenn du einen Leitsordner hast, dann wissen alle schon, oh, da geht's vor Gericht.
Ja, und im Knast, da versuchst du dir auch schwarzmarktmäßig, Marmelade, Drogen und Leitsordner zu besorgen dann für deinen nächsten Termin wieder.
Ja, sicher. Ja.
Ich fand das noch ganz interessant, dass du, Jago, da gerade sagtest, dass alles immer so kleine Summen so versickern.
Ja.
So mal hier 250 Millionen und so weiter. Das erinnert mich an Günter Gabriel. Der ist ja pleite gegangen, weil der einfach mal Rechnungen unter 1000 D-Mark hat er einfach nicht bezahlt, sondern in seinem Hausboot in so eine Abseite geschoben.
Macht man das nicht?
Nee, der war so reich und es ging ihm so gut, dass er sagte, Rechnungen unter 1000 Euro bezahle ich einfach nicht. Das ist lästig.
Aber das ist natürlich auch nicht gut, weil das summiert sich ja auch. Aber ich dachte, Rechnungen unter 1000 Euro stellt er nicht.
Nee, er hat die, also D-Mark war es damals.
Der deutsche Johnny Cash.
Ja.
Ich bin der deutsche Johnny Cash. Ich zahle die Rechnung nicht, weil ich habe da keinen Bock drauf.
Auf dem Hausboot. Fun Fact des Tages.
Joey Chestnut wins 16th Nathan's schwer. Ist nicht einfach. Muss man wirklich sagen. So wie so ein Loriot-Sketch, ne? Joey Chestnut wins 16th Nathan's famous hotdog eating contest after 2-hour weather delay. Das ist auch geil, dass sie das noch melden, so Yahoo Sports. Das ist natürlich in dem Zusammenhang auch wichtig mit so einem Hotdog-Fress-Contest, dass es da noch so eine Wetterunterbrechung gab, wie bei Wimbledon, wo man sagt, so, da mussten ganz viele Matches ausfallen, weil es so heftig geregnet hat. Aber Joey Chestnut hat dann einen neuen Rekord aufgestellt. Er musste mindestens 60 Hotdogs in 10 Minuten fressen. Und am Ende wurden es, glaube ich, irgendwie, wie viel waren es?
69.
69? 69, ach, das weißt du, Peter.
Ich habe mir das gestern, ich habe mir das tatsächlich angeguckt, weil mich das, ich habe die Meldung gesehen.
Also da sitzt dann so ein Keller zu Hause und sagt, also ich habe jetzt bei Sky Sports, habe mir das getimed, das muss ich sehen.
Richtig, Ticker-Meldung. Der Typ hat das, nagel mich nicht fest, der hat das in 17 Jahren 16 Mal gewonnen.
Das ist ja also quasi der Novak Djokovic der Hotdog-Fresserei.
So, liegt unter seinem Rekord, der über 70 war.
Ja.
Und ich habe mir dann auf YouTube angeguckt, wie der sich das da reinstampft. Mhm. Der hat diesen, also erstmal kommt der raus, das ist ja so mit so einem amerikanischen, so einem Ansager, dass der nicht in so eine amerikanische Flagge gehüllt war, hat noch gefehlt. Der kommt da rausgelaufen, Leute flippen
so wie
aus.
Apollo Creed bei Rocky 4,
wirklich,
ne?
Ja. Wirklich. Und dann steht der also vor so einem Berg, hat irgendwie so ein Sporttrikot an, so einen Berg von Hotdogs und nimmt das immer und hatte dann so rechts so 5, 6, 7 so große Pappbecher mit Wasser.
Ja.
Das hat mich nämlich irritiert an der Meldung. Der stopft dann das Hotdog kurz ins Wasser, damit sich das voll saugt und dann so
Peter, ich sag's wie es ist, das hat für mich mit Genuss nichts mehr zu tun.
Genau.
Also er isst die Hotdogs ohne das Brot.
Nee, Hotdogs mit Brot, aber der tunkt das in Wasser, damit es wohl besser,
ja,
damit es
so
schön aufquillt.
Damit es wirklich besser flutscht wahrscheinlich erstmal.
Und deshalb, also dir wird auch plümerant, wenn du den beobachtest dabei. Das ist nicht.
Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Ich hatte gerade so eine Implantatsgeschichte.
Ja.
Das hätte ich mal machen sollen.
Loffi, die Möpse stehen dir hervorragend. Ich sag's, wie es ist. Einer muss es sagen. Es ist uns allen aufgefallen. Toll, Loffi. Toll. Und da muss ich sagen, und das ist in unserer genderfluiden Zeit großartig, dass ein Mann wie du das auch einfach machen kann, ohne dass er da irgendwelche schiefen Blicke bekommt.
Das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Kategorie. Das hat mich traurig gemacht.
Amtliche Unwetterwarnung. Polly bringt Orkanböen und Starkregen. Das berichtet die Tagesschau. Bis in die Nacht warnt der Deutsche Wetterdienst vor allem im Norden vor Orkanböen und Gewittern durch das Sturmtief Polly. In Niedersachsen kam eine Fußgängerin durch einen umgestürzten Baum ums Leben. Also wann immer man sagt, ich habe wirklich keinen Bock, mit dem Hund rauszugehen, das ist nun wirklich das denkbar beschissenste Ergebnis. Was mich an dieser Meldung extrem schockiert hat, ist, also das Sturmtief heißt Polly, aber es schreibt sich mit einem L. Polly, wie Polyamorie und so. Also dieses Land geht doch vor die Hunde. Polly, also Jago, da bitte. Du bist mit Sprachen und wirklich, du liebst Sprache. Mich hat das erschüttert. Ich sag's, wie es ist.
Ich hab's gar nicht bemerkt, so, weil ich lese das dann da rein. Ich korrigiere immer automatisch. Das ist mein Korrekturmodus. Vor allem war es aber schön, weil es hat mir erklärt, warum ich hier quasi aus dem Zug gefallen bin und fast umgefallen bin, weil die Ausläufe von Polly waren ja dann so, dass du kommst hier raus und du bist in einer anderen Jahreszeit. Also ich bin in Süden Deutschlands eingestiegen, kam hier raus und dachte, warum habt ihr hier Herbst?
Ja.
Und warum hast du mich hierher eingeladen? Ich wollte eigentlich abends mit dir hier.
Herzlich willkommen in Norddeutschland.
Ja, genau. Ich war so ein bisschen, ich steig gleich wieder ein. Poli, meine Assoziation, mach ich jetzt nicht.
Was ist denn deine Assoziation, bitte? Ach, du hast Angst, dass es getaped wird, ne?
Getaped?
Ja, aufgenommen hier. So. Du hast eine Assoziation und sagst, oh, jetzt ist dir gerade eingefallen, scheiße, das wird ja aufgenommen.
Nee, das Ding war nur, ich habe es halt dann bemerkt, weil ich fast dem Taxifahrer die Tür gegen dieses Silberding dann aufgerissen habe. Dann stieg ich aus und lief, also es war sozusagen traumatisch, diese Ankunft im hamburgigen Poli. Ja. Ich kann nicht mit Winter im...
Es ist fürchterlich, es ist einfach wirklich absolut beschissen. Ich hasse auch den Satz, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
Ja, das hasse ich auch.
Mein totaler Hasssatz.
Ja, wenn die Leute dann irgendwie in diese Inseln gehen und Urlaub machen als Paare und die ganze Zeit von ihren Stiefeln erzählen und wie sie rumgewartet sind im Sand irgendwo.
Ist das nicht der Horror? Ich werde es nie vergessen.
Wir saßen den ganzen Tag in der Hütte.
Das Schlimmste, also wirklich, I feel you, das schlimmste Bild aller Zeiten, was ich gesehen habe, das hätte für mich eigentlich World Press Foto sein sollen, also so, weil es das ganze Elend ausgedrückt hat. Das war irgendeine Familie, die hat dann bei Radio RSH oder NDR 2, was weiß ich, haben die dann so einen Picknickkorb gewonnen. Und dann waren die an so einem 16. Juli in Travemünde. Man ahnt schon, wie die Geschichte ausgeht. Und alle diese Funktionsjacken an und es waren so 13 Grad Regen. Alle fünf. Also der Daniel, die Marion, der Justus, was weiß ich, die Sophia, der Kleine, was weiß ich, wie heißt der dann noch, der Kleine da, der Karl mit C. Und dann stehen sie da mit diesen Funktionsjacken und haben dann diesen Picknickkorb. Yay! In Travemünde bei 13 Grad und Regen und du denkst, erschieß mich einer, ey. Wie wird das doch nicht auch noch dokumentiert wissen wollen? Das ist ja totale Horror, wirklich.
Die mussten wenigstens die Hotdogs nicht in so Wasser
kommen. Stimmt, die haben einfach
schlucken.
Die haben einfach 73 Hotdogs in diesen Picknickkorb getan und der war nicht, also bin in weniger Sekunden aufgequollen. Mich macht das fertig. Wirklich.
Aber ich bewundere ja auch, dass die so viel mit sich anfangen können, weil wenn es so kühl ist und du hast Urlaub, bist du ja nicht lahmgelegt von Hitze.
Ja.
Also ich mag ja so erschossen sein von Hitze, bis du nicht mehr denken kannst, weißt du, dann bist du erledigt.
Aber Jago, dann mach dir keine Sorgen, da wirst du in den nächsten Jahren reichlich von bekommen.
Stimmt, ich freue mich. Ja, ja, genau. Meine Zeit.
Wie so ein Gecko auf dem Stein.
Aber diese nordischen Urlauber, ehrlich.
Ja. Ich kann's auch nicht nachvollziehen. Ich kann nicht, also ein Freund von mir ist heute Morgen noch irgendwie, da saßen wir noch im Café und dann war es ja auch schon so todesbeschissen und dann sagt er so, wir fahren jetzt eine Woche nach Dänemark. Und du denkst, ja, herzlichen Glückwunsch, fantastisch. Ja,
aber auf den Bildern ist schon schön.
Ja, auf den Bildern ist das schön, aber auf den Bildern ist auch Carsten Maschmeyer schön. Wobei, das ist vielleicht, es ist nicht ganz korrekt, was ich da gesagt habe. Muss man sagen, das ist nicht ganz korrekt.
Aber sag mal, mir fällt gerade ein, du sagst, das heißt Poly, dieses Tief. Wer
Poly.
Polymere, Polyamorie.
Genau. Wer denkt sich denn diese ganzen Namen aus? Das sind ja öfter irgendwie so Frauennamen, fällt mir auf. Achso,
Jörg Kachelmann.
Du könntest ja so ein Ding auch einfach irgendwie Adolf oder Wladimir nennen oder so. Dann ist so ein Sturmtief ja auch passend.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
Ich glaube, man kann die kaufen.
Ja, ja. Ne, man kann die kaufen.
Und es gab sogar mal eine Aktion, glaube ich, von irgendwie...
Von den neuen deutschen
Medienmacherinnen. Genau, die haben dann ein Jahr lang quasi die ganzen Namen von den Stürmen mit... wie sagt man, eingewanderten Namen getauft. Und dann war sozusagen die Tagesschau voller, hieß er halt nicht mehr Simone Tief, sondern Hakan, Erkan.
Aber jetzt mal ehrlich, ist das positiv? Also für die, sag mal, für die Integration und die Akzeptanz?
Wenn heute Thülay mich umgehauen hätte, wäre ich wohlgesonnener.
Ja gut, wenn du andererseits ein Sturmtief Orkan hast, das ist ja wiederum auch relativ passend.
Orkan, Hakan, finde ich zumindest.
Aber irgendwie müssen wir doch die 245 Millionen wieder reinholen.
Aber es ist natürlich auch keine besonders schöne Meldung, weil da hast du natürlich sofort den Bildleser,
aber
der wieder auf Tinder ist.
Doch mal einfach so 17 Stürme nacheinander.
Ja, ja, nur wenn du dann als Bildleser
als
am nächsten Morgen...
Als
Beisenherz, das ist auch eine schöne Idee. Aber du liest als Bildleser am nächsten Morgen Orkan erschlägt Frau. Da bist du natürlich sofort wieder der Orkanhammer. Das ist natürlich sofort wieder im Springergebäude, ist natürlich richtig Alarm. Ja, dann sitzt da morgens dann schon Ingo und ist aber schon wieder kurz vor Sonneberg. Übrigens, bei der Gelegenheit, wenn Sie sich wundern, warum ich jetzt hier so sitze, wie ich sitze, ich habe dieses hellblaue Sakko mal ausgezogen, weil die Kollegin gerade vor der Tür sagte, das war in so einem schönen AfD-Blau. Und da habe ich gedacht, man muss ja auch ein Image jetzt nicht auch noch unnötig verstärken.
Unterm Radar.
Ja, toll, ne? Heute ist, hast du Radar gesagt? Also Radar. Unterm Radar. Sagen wir mal richtig.
Unterm Radar.
Unterm Radar.
Ich wollte ein Sturmtief benennen.
Das ist ja wie Franz Müntefering. Ne? Jetzt ist das Ganze hier unterm Radar. Ne? Hat die SPD, Sozialdemokratie, ne? Ist unterm Radar der Bürger, da müssen wir wieder hinkommen. Es steht jetzt 1-3 nach Punkten. Jetzt muss Gerd Schröder muss liefern, der muss wieder einen Sturmtank auspacken, Acker. Und dann geht er am Ende 4-3 aus. Ne? Der Anstoß zur zweiten Halbzeit ist jetzt angepfiffen. Sowas halt, ne? Unterm Radar. Aber gut, ich schweife ab. Dritte Sitzung des Zukunftsrats mit. Ja, das ist so eine richtige Boomer-Veranstaltung. Hier wird noch für Franz Müntefering geklatscht. Das Fleisch ist verteilt, jetzt geht's an die Kartoffeln. Ne? Das war aber noch eine schöne sozialdemokratische Sprache. Ne? Franz Müntefering, als es um die Koalitionsverhandlungen ging, große Koalition damals, die großen Themen, die kleinen Themen. Das Fleisch ist verteilt, jetzt geht's an die Kartoffel. So, jetzt heißt es wieder, ne, es riecht nach Blut, Schweiß und Tränen, aber immer noch besser wie eine vollgeschissene Buchsen. So.
Und der Klassiker, Opposition ist Mist.
Opposition ist Mist.
So. Von wem redet ihr gerade?
Von Olaf Scholz. Und zwar Olaf Scholz, wie wir ihn uns wünschen würden. Heute ist nämlich die dritte Sitzung des Zukunftsrats mit Olaf Scholz. Der Zug, ich zitiere, das ist heute Termin, klingt ja jetzt schon wahnsinnig flashy und jetzt, Sie dürfen gleich lachen. Der Zukunftsrat, der vom Bundeskanzler eingesetzt wurde, nimmt neue Entwicklungen, Erkenntnisse und Trends im Innovationskreislauf in den Blick und erarbeitet Vorschläge zur Stärkung des Forschungs- und Innovationssystems, der Resilienz und der technologischen Souveränität. Für mich wird da, also ich weiß nicht, wie Sie es gehen, da wird heute ein Faxgerät eingeweiht. Da gibt es dann so, hast du dann so wie Olaf Scholz, also mit diesem Grinsen irgendwo zwischen, das ist ja, also Söder sagt ja schlumpfiges Grinsen, aber es ist ja irgendwo zwischen Elmar Fatt und Mr. Magoo. Ne? Und dann schneidet er da durch und dann wird dieses Faxgerät, und dann kommt so das erste Fax rein, wahrscheinlich von Uli Hoeneß.
Diese, so Thermopapierfax.
Auf Thermopapier, ja, ja. Toll. Wie, wie zukunftsfähig, Jago, da schätzt du dieses Land ein, wenn du das hörst, die dritte Sitzung des Zukunftsrates, Stichwort Transformation.
Wollen wir mal so Wortkomposition machen, weil wie viele Räte die Bundesrepublik so berufen hat. Ich glaube, ja. es gibt für alles Rat, ne?
Ja.
Egal, Fahrrad, Expertenrat.
Richtig.
Ja. Du hast für alles diesen blöden, also ich bin sozusagen...
Unrat gibt's Unrat, auch.
Unrat. Nein, aber ich bin sozusagen, es gibt hier wieder einen neuen Expertenrat gegen Rassismus und einen Expertenrat für dies und ich glaube, die ganzen Klima, alle, es gibt 1000 Expertenräte, ja. die produzieren unglaublich viel unnachhaltiges Papier
ja.
und dann hast du Ergebnisse, also ich bin da
also du bist
Politik verdrossen, wie das
so
schön heißt.
Du bist offensichtlich nicht so überzeugt davon, dass der Zukunftsrat wirklich etwas nach vorne
für die Zukunft
bringt.
Macht.
Na, wir haben doch jetzt gerade irgendwie 10 Milliarden, haben wir doch Intel gegeben, dass sie sich in Deutschland ansiedeln. Jetzt brauchen wir nur noch die Leute, die da auch arbeiten. Also die stellen da schon mal einen Bau hin und dann brauchen wir halt noch ein paar Mitarbeiter.
Ja, man will ja jetzt nicht die Leute dissen, die im Zukunftsrat sind. Die
Nein.
sind ja vielleicht super.
Ganz tapfere
Menschen, die wirklich immer nach Berlin fahren und denken, sie werden was bewegen.
Ja.
Aber sie werden irgendwie 300 Seiten Papier abgeben. Die Bundesregierung wird ein schönes Foto machen, wird es genau. auf Social Media posten. Olaf Scholz wird ein langweiliges Video sprechen. Und wir werden weiterhin...
Redest du denn über unseren Bundeskanzler? Das ist ja unglaublich.
Ist ein großer Entertainer. Also er macht ja Konkurrenz.
Ja, auf den kommen wir ja sowieso gleich noch kurz zu sprechen. Aber es wird ja derzeit wirklich immer sehr düstere Zukunftsszenarien an die Wand geworfen. Es ist die Industrie wandert ab und wir kriegen keine.
Ja, und Nasan Ekes wandert auch ab, habe ich heute gelesen.
Was, Nasan
Ekes?
Als Fachkraft?
Ja, wir haben eine Fachkraft.
Fachkräftemangel. Ja. Also du willst damit sagen, also okay, das finde ich interessant, dass...
Im Newsticker kamen heute immer mehr deutsche Promis wandern ab und ja. dann kamen irgendwie so 20 Gesichter, die ich nicht gut kannte. Ach, aber
das
ich
war heute im Newsticker? Wirklich, wer wandert denn noch ab? Also es interessiert mich jetzt wirklich, was für Fachkräfte wandern
ab? Ich glaube, sie waren alle auf Mallorca, das müsste doch Don Loffi wissen.
Sind die Pochers
alle
auch schon weg?
Alle wandern ab nach Mallorca.
Also nachdem Mallorca. Wir die Bushidos schon an Dubai verloren haben.
Wir wollen alle nach Mallorca,
ja.
aber sie fliegen dann wieder zurück, das macht der Zukunftsrat, sie fliegen zu Events wieder nach Deutschland.
Das
sie sind nicht
ist
verloren.
Sozialtourismus.
Sie sind nicht verloren.
Das finde ich eine gute Idee.
Ja, das Problem, ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Also Mallorca ist natürlich eine herrliche Insel. Ich finde, mit Mallorca geht trotzdem immer so ein kleiner Malus immer noch einher. Jetzt nicht, weil man gefühlt den Sangria-Eimer auf dem Kopf hat. Da sind wir so ein bisschen von ab. Aber ich finde, trotzdem geht mit Mallorca immer so eine gewisse Seichtigkeit einher. Man hat immer das Gefühl, also wann immer Mallorca vorangestellt ist, wenn da so ein Kompositum mitgebildet wird, dann ist es automatisch immer so ein Hauch weniger substanziell und seriös. Also wenn
Mallorca
du jetzt
Mallorca-Rat.
Der Mallorca, wobei da, glaube ich, findest du in Deutschland sehr viele Leute, die das für eine gute Idee halten, dass Bundeskanzler Scholz den Mallorca-Rat einbringt.
Wir haben jetzt Filterkaffee, die Seichtigkeiten. Was machen wir mit der Apokalypse der Zukunft?
Das ist so ein bisschen, was ich heute gelesen habe, ist, dass Boris Becker seine Pferde damals im Schlafzimmer der Villa...
Das haben wir doch noch als Meldung hier. Musst du das denn jetzt schon hier verraten?
Nee.
Ja, aber kannst du bitte mal sagen, was mit der Zukunft sein wird?
Ja, mit der Zukunft.
Wir sind auf dem Podcast-Festival.
Die Zukunft wird ja kommen. Sie findet möglicherweise nur ohne uns statt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so beruhigend. Und vielleicht möglicherweise ist die gute Zukunft auch gar nicht bei uns zu finden, sondern ganz woanders.
Aber jetzt mal als Musiker.
Ja.
Haben wir Zukunft als Musikland?
Oh, das ist eine...
Haben wir eine Gegenwart? Anders gefragt.
Das ist eine tolle Frage.
Darf ich erstmal fragen, ob wir eine Gegenwart haben?
Haben wir eine Vergangenheit?
Ja, tatsächlich. Nee, also natürlich, Musik wird immer gehört und, glaube ich, insofern wird auch immer gebraucht von den Menschen. Wenn ich kurz kleinteilig werden darf, ist es einfach inzwischen wirklich schwierig, Newcomer zu werden. Wenn du jetzt nicht, und das meine ich gar nicht böse, wenn du nicht deutschen Hip-Hop machst, ist es einfach gerade schwierig, eine Band, die sich zusammentut und probt und Songs entwickelt und irgendwie versucht, einen Deal zu kriegen, um die Aufnahmen zu finden. Das ist einfach inzwischen schwierig.
Ist das so?
Ja.
Aber war das nicht vor ein paar Jahren so, dass jeder, der irgendwie so 3 Zeilen auf Deutsch gesungen hat, da hat man gesagt, also auf jeden Fall, also als im Radio der Song Wolke 4 lief, da war mir klar, jetzt kann wirklich gerade jeder einmal ran.
Ja, aber das, was du im Radio hörst, ist ja wirklich dann nur die Spitze. Darunter gibt es ja ganz viele, die es versuchen und sich entwickeln wollen. Und also wenn du jetzt Zukunft auch mit Innovation gleichsetzt, aus Deutschland kommt, wenn ich mich erinnere, so 90er Techno und solche Sachen irgendwie, oder wenn man in die 70er sowas wie die Scorpions oder so, was dann einfach auch um die Welt ging, da würde ich gerade sagen, nö.
Ja. Und da kann man mal sehen, und da müssen wir uns alle, meine Damen und Herren, müssen wir uns alle auch mal die eigene Nase fassen, wie undankbar wir dann gegenüber der deutschen Musik und den Musikschaffenden sind. Smudo hat uns die Luca-App gegeben. Aber das interessiert ja wieder keinen hier.
So.
Ich bin ja, glaube ich, noch eingeloggt, fällt mir gerade ein. Bin schon seit anderthalb Jahren, bin ich schon bei Intersport. Ne? Hoffentlich kriegt er keinen Ärger. Den Scholz sparen wir uns mal, über den haben wir ja gerade schon gesprochen. Machen wir mal weiter.
Das hat mich überrascht.
Beerbt von der Leyen Stoltenberg bei der NATO? Das fragt t-online.de. Der NATO-Generalsekretär wollte schon länger aufhören. Jetzt wird sein Vertrag abermals verlängert. Einen Bericht bringt für die Zeit danach Ursula von der Leyen ins Spiel. Es gibt eine anonyme Quelle innerhalb der NATO und anhand dieser versuche der US-Präsident Joe Biden von der Leyen von dem Posten zu überzeugen. In privaten Gesprächen soll die Kommissionschefin Biden mitgeteilt haben, sie stehe für das Amt frühestens im kommenden Jahr zur Verfügung. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass Joe Biden sich wieder versprochen hat. Er meinte einfach jemand anderen. Meinte nicht von der Leyen, sondern meinte eigentlich Merkel oder irgendjemand. Also hier der Woman from Germany. She could do it. Interessant finde ich, ich hatte es ja in der Folge vom Mittwoch ins Spiel gebracht. Ich hatte ja mit Mona Amesian in der Folge gesprochen und habe gesagt, du, Ursula von der Leyen, vielleicht wird die ja NATO. Und einen Tag später kommt diese Meldung, nicht, dass sie uns jetzt hören würden. Ich finde, das ist ja in gewisser Hinsicht, war ja mein wilder Tipp ja auch einer gewissen Fantasielosigkeit geschuldet, weil ich dachte, naja, so nach dem Peter-Prinzip, no offense, stolpern die Leute ja dann irgendwie auch in der Karriereleiter immer hoch. Und da dachte ich mir, ja, wird Ursula von der Leyen, nachdem sie als Verteidigungsministerin so okay, würde ich mal sagen, bis nicht so gut, so Gorch Fock und so war, am Ende wird die wahrscheinlich, ja hier in Hamburg, ne, Gorch Fock, das war auch eine Scheiße, ne? Wird die wahrscheinlich irgendwann einfach Generalsekretärin der NATO. Ich weiß nicht, wie gefällt dir Ursula von der Leyen so als EU-Kommissionspräsidentin, weil ich finde so, ich finde sie hat viel von AI, finde ich. Die könnte auch am Rechner entworfen sein.
Wobei ich das immer ein bisschen bewundert habe tatsächlich, dass ja. Sie da immer so saß und nie müde war und die Frisur auch wirklich fast immer gleich war und auch alles irgendwie immer gleich war. Also sie war sympathischer als Zuckerberg, ne? So AI. Ich finde, dagegen wirkt sie fast menschlich.
Natürlich auch ein geiler also im Vergleich zu Zuckerberg. Nein, ist ja sogar auch Elon Musk sympathisch.
Ne? Ja. So dieses fast Motor. Aber interessant bei ihr finde ich ja, dass sie, wie du gesagt hast, dieses Hochstolpern.
Ja.
Und ich habe tatsächlich so eine kleine Anekdote mit ihr. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die... wunderbare Digitalministerin, hilf mir kurz mit den
unsere
kurzen
Digitalministerin?
Haaren. Nein, europäische.
Ach so, warte.
Die war ganz toll, super schön.
Ist das eine Skandinavierin? Vestager? Margarete Vestager?
Ja, Vestager, ja, genau. Margarete Vestager. Ja. Oh, und wir hatten alle so eine Aktion.
Das sind aus der Kategorie Fragen, die ich bei der Redaktionskonferenz vom Dschungelcamp relativ selten bekomme.
Aber das war so ein schöner Moment, weil es musste ja sozusagen, es gab so eine Kampagne bei den letzten EU-Wahlen, wo es wieder Männer werden sollen. Und in der Geschichte der EU waren ja ganz wenige Frauen. Und dann habe ich tatsächlich mit vielen Schriftstellerinnen europaweit so eine Aktion gemacht, It's Time. Und wir haben aus jedem europäischen Land versucht, eine Schriftstellerin zu finden mit Janne Teller, wo wir eigentlich versucht haben, Margrethe Vestager zur EU-Präsidentin zu machen.
Okay.
Und haben eine riesen Kampagne gemacht, zwar in Le Monde, zwar in deutschen Zeitungen, zwar überall. Und es gab dann so ein Treffen der ganzen EU-Entscheider in Paris. Und in dem Moment kam es von Le Monde. Und wir waren alle guter Dinge, so Frauenkampagne, dass Frau Vestager kommt, weil von der waren wir echt alle Fan. Und dann kam wie aus dem Nichts nach diesem Treffen rausgeschoben Ursula von der Leyen. Ne?
Natürlich.
Und alle waren so, ups, so, und das ist so ein bisschen dieses Ursula von der Leyen-Dilemma. Du willst eine Frau, aber dann kommt Ursula von der Leyen. Und
ja, frag mal Manfred Weber. Der hat die Wahl
gewonnen.
Aber den
hätte ich jetzt auch nicht gewollt. Aber die Vestager war toll und die bekam halt keine Mehrheit. Und dann, das Problem war ja, dass du dann eine Frau hast, die quasi einem Skandal davon kommt, sie Quäler gemacht hat und ne, all das, was man nicht will, um diesem Thema zu schaden. Aber dann wieder gebe ich zu, diese Bilder, wenn sie da in die Ukraine ging, als lange bevor Olaf Scholz oder so sich gewagt hat.
Jeder war da vor Olaf Scholz.
Ja.
Selbst Prinz Markus von Anhalt war da bevor Olaf Scholz.
Sie war schon früh da und sehr ambivalente Person. Ich weiß nicht, ob sie die richtige wäre.
Ja.
So, aber ich bedauere eben immer bis heute noch, dass wir nicht die Vestager an der Stelle haben. Dann hätte von mir aus auch die von der Leyen die NATO kriegen können.
Ja, die hat sowas, so wie der Gegner von Terminator, den wirst du kennen. Ja. Also die, boom, die wird dann so in der Mitte durchgeschnitten und dann,
ja,
dann wird die wieder so zusammen.
Und
das ist, vielleicht ist das auch eine Qualität.
Das ist so eine Steherqualität,
so,
ne?
Ja. So eine Stamina, irgendwie so, so du denkst, so, das ist irgendwie so kleinster gemeinsamer Nenner.
Na, sie, also wo ich sofort zustimme, ist, sie hat natürlich genau diese eigene Qualität, dass man ihr sofort Führung zutraut, weil die hat ja einen sehr glasklaren Stil zu reden. Man hat bei ihr immer das Gefühl, die hat einen klaren Plan.
Ich verbinde mit Führung auch Zuhören. Also ich finde, sie hat so einen Plan und sie geht da durch und deswegen auch diese Skandale bei ihr, dass ja, man dann gefunden hat, dass sie ihre, ne, diese alles, was dann vorher war, es passte irgendwie.
Ja.
Also ich finde, Führung heißt für mich halt nicht, dass ich meins durchpeitsche.
Ja.
Das heißt Dominanz.
Ja.
Also Führung sind halt Leute, so wie Obama immer gesagt hatte, klar, ich gehe dann am Ende, aber ich höre mir auch erstmal an, was die 10 Leute im Saal denken, reden.
Ja.
Und das konnte sie nie. Also ich hatte bei ihr nie, okay, so ein Führungsgefühl. Als sie kam, dachte ich echt so, oh Mist, hey, da willst du was für die Frauensache. Und dann kommt halt,
okay,
so ein Typus, der auch mit Dominanz arbeitet.
Ja.
Weißt du? Also ich fand sie nie so beeindruckend.
Ich mag ja sowieso Stoltenberg sehr gerne. Das ist jetzt natürlich eher wieder was Performatives, weil ich mag, er ist ja Norweger. Und ich mag einfach diesen norwegischen Akzent, vor allen Dingen gerade in diesen Zeiten, weil wenn er sagt so, ah, es ist jetzt vielleicht eine Zeit, da muss man, vielleicht macht Putin einen Atomschlag. Ja? Ich finde, das Wort Atomschlag klingt einfach,
Atomschlag,
wenn das so, hat eine kleine Atomschlag. So, es klingt einfach schöner, weil man denkt, weil ein Atomschlag ist ja, ich weiß nicht, was es ist, ist nicht gut. Und wenn das dann aber so jemand so sagt, irgendwie, das ist Atomschlag oder wir müssen IRIS-T, Verteidigungssysteme, das klingt alles irgendwie so, das kurz vor Legoland. Man denkt, das könnte theoretisch auch sein, dass du sagst, was schenken wir dem Kleinen zu Weihnachten irgendwie, das Ghostbusters-Auto oder so. Und das finde ich schön.
Aber
ich
wünsche mir das für diese Zeit. Wir sollten Sanna Marin ins Spiel bringen, wenn wir jetzt hier schon reden. Sanna Marin ist auch arbeitslos jetzt.
Ja, es sind ja viele Frauen derzeit, die Regierungschefinnen gewesen sind, die gerade so abschmelzen wie so die Polkappen. Ne? Also es war ja eine Zeit lang, hatte man das Gefühl.
Da hattet ihr Angst vor uns, ne?
Nein, ich fand das toll, aber man muss dann schon auch mal abseits des pro-feministischen Enthusiasmus dann aber auch darauf blicken, wie die dann so im Einzelnen gearbeitet haben. Und Sanna Marin, toll, Nicola Sturgeon, nicht ganz unproblematisch, was so die Amtsgeschäfte angeht. Jacinda Ardern, Zero-Covid-Strategie, weiß man auch nicht genau, ob das jetzt so richtig toll gewesen ist. Also wenn man sich dann mal umhört in Neuseeland, gibt es auch nicht nur Fans. Also ich glaube,
die war auch nie Zero-Covid, aber sie hat trotzdem...
Also aber war schon, aber es war schon eine sehr, sehr rigide Politik.
Ja, aber
Politik.
Sie hat auch einige Sachen gut gemacht.
Also ja, sie klar, war nicht, ne, sie hat einige, viele, genau, Männer, sie hat und auch einige nicht schlechter Sachen,
als aber der, das würde man über Söder, oder der Scheuer auch sagen, oder die ganze CSU-Gang.
Ja. Naja, aber
die, ne, dauernd, also, an der Macht sind.
Naja, und am Ende bleibt Giorgia Meloni.
Ja, aber Moment, ja, es gibt ja eine Sache.
Ist ja nicht
Sache
so,
noch,
dass Frauen nicht faschistisch wären, ne? Warten wir mal ab.
Aber es ist interessant, weil da werden wir natürlich jedes Mal wieder neu herausgefordert. Gerade so eine, also ne, du hast einerseits dann Leute, die sagen, Mensch, toll, in diesem Italien, in dem Berlusconi-Italien setzt sich eine Frau durch, die ist aber dummerweise eine Faschistin. Auf der anderen Seite hast du dann die Politik von Meloni, die Innenpolitik, die Außenpolitik, fürchterlich, schrecklich. Andererseits ist sie in der Frage Russland-Ukraine super klar an der Seite der europäischen Partner, anders als der vielgefeierte Lula, wo wir alle gesagt haben, Gottes Willen ist Bolsonaro weg, das Schwein, ja, Lula, super, und dann sagt er plötzlich, naja, Ukraine, Russland, da müssen beide Seiten auch mal gucken. Also denkst du, du wirst ja immer wieder neu herausgefordert. Es ist dann halt nicht so einfach, wie wir uns das manchmal wünschen.
Ich habe noch eine Frage zu dem Thema, weil die Findung dieser Person muss ja einstimmig geschehen. Wie finden wir das denn überhaupt, dass das einstimmig sein muss? Das haben wir ja bei der EU auch.
Ja, das Einstimmigkeitsprinzip ist natürlich der totale Horror, wie wir ja immer wieder erleben. Stichwort Polen, Stichwort Ungarn. Ja, also je mehr Partner da am Tisch sitzen, desto schrecklicher ist es, weil man hat das
ist eigentlich totaler Wahnsinn, weil du dann auch vielleicht irgendwie gute Leute es nicht werden können, weil du irgendwelche Deals dann machst, weil so läuft es doch am Ende irgendwie. Dann wird dann irgendwelche sprechen mit was ab und dann wird es halt, ja, der nicht oder die nicht, aber dann irgendwie die. Und dann,
Es war ja wie bei der Wahl der Kommissionspräsidentschaft auch. Also Manfred Weber gewinnt quasi streng genommen die Wahl und dann sagt man, ja, wir nehmen doch von der Leyen. Und alle, die zur Europawahl gegangen sind, haben gesagt, ja, aber also das ist ja jetzt noch nicht das Ergebnis von einer Wahl, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mich doch klar für einen Kandidaten entschieden und der ist dann nicht da. Ja. Also so richtig demokratiefördernd ist es eh nicht. Aber wer traut sich eigentlich heutzutage auch noch seinen EU-Hoodie anzuziehen? Oder? Das ist ja auch mittlerweile eher so ein bisschen wie der Friedensnobelpreis für Arafat, wo man so dachte, naja, ist gut gemeint und wir ziehen das Ding mal an, weil wir haben noch so eine Vorstellung davon, wie es sein könnte. Aber faktisch ist es jetzt, also da ist also so zwischen dem Camp David und dem EU-Hoodie gibt es jetzt auch nicht mehr so einen Riesenunterschied, muss ich sagen.
Ich frage mich vor allen Dingen, ob Bushido seinen Integrationsbambi mit nach Dubai genommen hat.
Okay.
Stimmt, das stand auch in dem Artikel.
Ja.
Bushido in Dubai.
Er kriegt aber mittlerweile einen Ovulationsbambi, wenn das so weitergeht.
Aber Einstimmigkeitsprinzip finde ich schon interessant. Also ja, der Komplexität wegen und weil ich das irgendwie auch faszinierend finde, dass jetzt wirklich so ein kleines, unbedeutendes Land das Schicksal lenken kann.
Ja.
Also es fasziniert mich rein dramaturgisch, weißt du?
Das stimmt.
Und auch die Herausforderung, dass du halt wegen, du kannst nicht sagen, ich bin der große Dicke, ich habe Kraft, ja, sondern man muss die Leute wirklich alle zusammenkriegen. Also,
willst du sagen, also du sympathisierst mit Orban, willst du sagen? Du findest das irgendwie sympathisch, dass dieser kleine
ja,
Orban...
Ja, im Notfall. Also ich finde das, ich mache alles falsch, aber ich finde das Prinzip, das dahinter steckt als Gedanke,
ja,
natürlich gut und würde uns ja auch eigentlich dazu zwingen, dass wir in allen Ländern dafür sorgen, dass demokratische Zivilgesellschaft besser gebildet wäre und wüsste, wie Demokratie funktioniert und nicht so antidemokratische Sachen tut, wie Rechtssystem aushebeln und so. Also ich glaube, eigentlich ist der Auftrag, eine Bevölkerung zu haben, die so was die Amerikaner mit uns gemacht haben, Re-Education, wir mussten ja auch Demokratie lernen. Also eigentlich bräuchte es so ein riesen Demokratisierungsprogramm europaweit, damit auch alle wissen, was sie mit ihren Rechten machen. Und ich glaube, dass du schon unter komplexen Umständen auch Konsens erzeugen kannst, auch bei ganz vielen. Und das Ziel finde ich schon großartig. Also ein Kontinent zu sein, der nicht sagen, wir sind die wirtschaftlich Stärksten und jetzt guckt ihr, wo ihr seid.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Der Mann, der das Volk abholen will, so schreibt Gerd Matzig in der Süddeutschen Zeitung über Hubert Aiwanger, eine TV-Kritik zu Markus Lanz, nur, also der Mann, der das Volk abholen will, nur von wo? Hubert Aiwanger hält sich für einen wackeren Verteidiger der Demokratie, für einen Biedermann, aber auch im Gespräch mit Markus Lanz zeigt sich, er ist in Wahrheit ein Brandstifter. Ich weiß nicht, wer hat Hubert Aiwanger bei Lanz gesehen? Oh, gar nicht so viele. Wer hat denn, das war ja also daran merkt man auch, dass man sich doch langsam für so einen Quatsch interessiert. Das war für mich so ein bisschen wie früher so Foreman Ali, Fraser Ali oder Mike Tyson gegen Evander Holyfield. Du weißt, okay, da sitzt Aiwanger bei Lanz und parallel sitzt Söder bei Maischberger. Wer hat Söder bei Maischberger geguckt? Was haben Sie denn alle geguckt an dem Abend? Was lief denn sonst noch? Ne? Tatort? Polizeiruf?
Netflix.
Netflix? Wer hat Netflix geguckt stattdessen?
Ihr habt Podcast gehört.
Gucken alle keinen Fern mehr. Ne? Aber es war toll, weil ich finde, also kennt man überhaupt Hubert Aiwanger hier?
Wir haben, schauen Sie, wir brauchen eine Situation, dass in Deutschland wieder jeder anständige Bürger ein Messer mit sich rumträgt.
Das fand ich schon mal einen guten Satz von ihm, hat er mal gesagt. Aber ich finde ihn ja irgendwie doch, ich finde, der sieht aus wie Christa Burke. Der hat sowas von Christa Burke, Hubert. Oh, da der ist jetzt. Keller, habe ich da dich als Christa Burke-Fan jetzt gerade verloren?
Ja, du hast das heute bei Instagram gepostet.
Ja, super, ne?
Du hast mich, nee, also das ist so eine Frechheit.
Wieso, aber der hat ja auch wirklich Ähnlichkeit.
Hör dir das Album Best Moves an, das ist eine der besten Scheiben, die es gibt.
Aber Christa Burke finde ich toll, weil Christa Burke ist ja selber, also wie soll ich das anders, pass auf, ich versuche es anders. Die Tochter von Christa Burke war vor ein paar Jahren Miss World. Eine 1,83 Meter große Schönheit. Christa Burke ist der Vater und ich habe lange überlegt, wie muss denn um Gottes Willen die, ich habe die Frau, also die Mutter nie gesehen, von, aber die muss wirklich, muss ein, das Auszug, also toll. Aber zurück zu Hubert Aiwanger. Ich finde den ja irgendwie faszinierend, weil ich finde den drollig. Ich halte den auch nicht für rechts im Sinne des AfD-Sinnes. Ich halte ihn wirklich nicht für einen, er setzt sich ja auch bewusst ab, der ist ja irgendwie so, also der holt ja mit seinen Freien Wählern in Bayern so, hat er 11% geholt und der ist ja irgendwo zwischen CSU und AfD. Also die, denen die CSU so ein bisschen zu zivilisiert ist, aber die AfD zu schmuddelig, die gehen zu den Freien Wählern. Und er sagt ja dann so Sachen, ja, die Heizung, Stasi, wir wollen das nicht, die Neandertaler haben schon mit Holz in der Höhle geheizt und so. Also solche Sätze sagt er. Also der ist ja irgendwie, ich finde den drollig. Ich finde den irgendwie drollig, ich kann mir nicht helfen. Findest du den schlimm? Findest du, er ist ein Brandstifter?
Ja, ich finde ihn richtig scheiße, wenn ich das so sagen
Ja, bitte,
darf.
Bitte.
Wirklich.
Ja.
Vielen Dank.
Ja. Ja, einer muss es ja sagen. Ja. Ich will es nicht sein.
Laptop und Lederhosen war doch immer der Claim von den Bayern. Und wenn ich den dann höre, wie er da auch auf dieser Anti-Heizungs-Demo steht.
13.000 in Erding.
Rumkrakeelt.
Wir holen uns die Demokratie zurück.
So, und das von einem demokratisch gewählten Vogel irgendwie, das finde ich so schlimm. Und was ich noch viel schlimmer finde, und da fühle ich mich persönlich angepisst, ist, wenn der Typ die Mitte für sich reklamiert. Mhm. Es wird immer, die Menschen aus der Mitte haben ja seiner Meinung nach einen ungeheuren Bedarf.
Ja.
Ich glaube das, dass das so ist, aber das ist nicht, die Menschen in der Mitte sind nicht die Menschen, die er meint.
Ja.
So. Und das finde ich, ja, populistisch ist inzwischen so ein schlimmes Wort, das soll man nicht, das will ich
populistisch sind sie ja eigentlich alle, ne? In dem Moment. Ja, in dem Moment, wo Olaf Scholz von Respekt spricht, ist natürlich auch populistisch, weil es auch eine totale Hülse ist. Und da kann er ja erstmal, also populistisch ist er in dem Sinne ja erstmal also runtergestumpft, damit es möglichst viele Leute möglichst simpel erreicht. So, das ist ja erstmal Populismus. Also unsere Definition von Populismus ist ja immer zunächst einmal mittlerweile gleich rechts. So, das ist Populismus. Aber im Sinne des Wahlkampfes ist ja immer erstmal das Runterbrechen auf Phrasen ist ja erstmal Populismus, damit es, also quasi Populi, das Volk, erreicht. Darum geht es ja eigentlich erstmal. Das ist ja. Also
ja, aber da sind wir vielleicht beim Punkt,
Olaf Scholz insofern natürlich das Gegenteil von Populisten ist, weil er natürlich niemanden erreicht.
Das wollte ich gerade sagen. Also, weil wir hatten ja neulich auch die Unterhaltung, wie löst man dieses Dilemma
genau.
Und so. Und ich glaube, dass es oft zu kompliziert ist für die Leute und dass gleichzeitig zu wenig erklärt wird. Mhm. Ich bin dumm, ich möchte, dass die mir das erklären, was da passiert. Und auch wenn du so eine Meldung wie eben, dass da irgendwie eine Viertelmilliarde so an, so puff, so weg, wo kommt das her, wo geht das hin, wie kann das sein, dass das einfach so passiert? Was sagt das auch über uns? Wie stumpf sind wir denn vielleicht auch einfach geworden, dass wir über so eine Summe, also jeder von uns hier im Saal, wenn er dieses Geld auf dem Konto hätte, also muss man sich mal
absolut, reinziehen. Absolut. Ja, absolut. Hast du das gar nicht?
Nee, das nee.
Ja, Peter, was ist denn da los?
Lambo bestellen.
Mach mir langsam Sorgen.
Ja, also ich finde schon, dass bei Aiwanger, ich kann immer gar nicht glauben, dass die alle echt sind. Wirklich, wenn ich Aiwanger im Fernsehen
sehe. Ja, bei Aiwanger ist es auch wirklich schwer.
Aber man kann nicht glauben, dass die Republik immer noch so, die passen halt zur Stoiberzeit, zu diesen 80er Jahren.
Ja.
Das war, ich glaube, DJ Akin, wer hat es heute hat es auch getwittert, wir so Einwandererkinder sind ja mit diesen Typen groß geworden. Ja. Und damals als Kinder haben wir sie halt einfach nicht so ernst genommen, weil wir Politik nicht verstanden haben.
Ich konnte nicht fassen, dass er erst 51 ist.
Aber ich meine nur, du guckst dir die an und du kannst nicht glauben, dass er meint, auf eine echte deutsche Realität zu treffen. Als Leute, die halt in so völlig anderen Kontexten gelebt haben. Und er tut aber so, als wäre das, was er da als Normalität verkauft, das Deutschland.
Ja.
Ne? Obwohl es eigentlich halt diese Minderheit ist, die er da aufstachelt.
Genau.
Und was dann bei Lanz schon deutlich wird, ist halt so dieses Wolf im Wolfspelz. Ich halte ihn nicht für so harmlos wie du.
Ja, findest du?
Ja, weil er sagt ja immer so, ich muss die Leute ja aufhalten, dass sie dann zur AfD rennen. Ne? Obwohl er sieht und weiß, dass durch die Art und Weise...
selbst zur AfD werden, um die AfD zu quasi klein zu halten. Das ist ja ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen so der Merz-Weg, ne? Wenn man das merkt.
Ja, also die wollen schon diese Themen halt salonfähig machen, sie wollen andere Themen quasi aus dem Diskurs jagen, sie dominieren plötzlich, wir reden ja plötzlich wieder über Dinge, die 20, 30 Jahre vorher schon geklärt waren.
Was denn
also erstmal geht es um so eine Diskursbereinigung, Atomkrieg, nein, also wir können ja nichts, aber ich meine nur, du redest jetzt halt dieser Kulturkampf, den sie aufziehen, du versuchst halt erstmal alle Diskurslinien, die innovativ waren, die Zukunftsrat, über Zukunft ging, versuchst du mal wegzubeuteln mit diesen Empörungsdiskursen.
Linkes gehen da gar nicht.
Ja, Linke geht
hier in Hamburg, Christoph Ploss ist doch, also man hat im Grunde mittlerweile ja gar keine Chance mehr in Hamburg über die Straße zu gehen, dass ohne Christoph Ploss da mit einem Klemmbrett steht und sagt, sind Sie gegen das Gendern? Ja, nein, vielleicht, unterschreiben Sie hier, ich habe schon 720 Stimmen zusammen.
Es ist halt so unglaublich irgendwie so männlich und so eitel, so dieser Typus von
dem. Ja, der hat doch auf der Bühne mal so, was hat er angegeben, dass er Liegestütze machen kann.
Ja, das fand ich
da
toll.
Da habe ich irgendwas, ich hätte gern, dass er 53 Gedanken hat, statt 53 Liegestützen.
Das aber irgendwie aber männlich ich, und eitel kannst du Scholz zumindest nicht vorwerfen.
Nein.
Nee, aber ich hätte
Scholz
da noch
ist
eine
auch
kurze Zwischenfrage.
Nee. Ja.
Du sagtest, du findest den niedlich oder drollig? Was ist das genau?
Das ist, glaube ich, einfach das Idiom.
Oder ist es so wie so ein hässlicher Hund, Rettungshund aus Ibiza, den man im Tierheim sieht, der zwischendurch beißt und den man trotzdem...
Was hast du denn da für Assoziationen? Wie sprichst du denn?
Ich bin niedlich und drollig.
Ja, ich finde irgendwie rührt der mich auch, weil der natürlich so ein bisschen was...
was du hast Mitleid.
Der hat was Tumbes, der hat so ein bisschen was Tumbes, auch ein bisschen was Rührendes, auch genau mit diesen Männlichkeitsriten da auf der Bühne Liegestütz zu machen und so. Natürlich ist das eine, in gewisser Hinsicht eine vergessene Zeit. Ne? Also so hat man irgendwie 1980 Wahlkampf gemacht. Was ich schwierig finde oder wo wir alle ein bisschen aufpassen müssen, wir müssen, glaube ich, in unserer Beurteilung von solchen Leuten auch ein bisschen feiner werden, weil wir können sie nicht einfach alle immer mit denselben Schablonen aburteilen. Also wir müssen das so ein bisschen abstufen. Ne? Also irgendwo, also zwischen Höcke und Aiwanger und Merz und Söder, es muss so gewisse Unterscheidbarkeiten geben, auch in dem Sinne, wie wir sie so sprachlich, wie wir sie labeln, wie wir sie etikettieren, weil es ihnen auch dann etwas gerechter wird.
Das sehe ich nicht so.
Nee?
Also erstens vergleiche ich den null mit Höcke. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendeine Parallele ist und ich vergleiche ihn auch.
Du nicht.
Aber ich finde, wir müssen im Gegenteil eigentlich total klar benennen, dass, dass es hier auch viele Leute, nicht dieses Wir sind mehr Zeug, das meine ich nicht, aber wenn du da immer so tust, als würden sie wirklich Deutschland repräsentieren, dann kriegen sie ja eine Diskursmacht, dann kriegen sie ja die mediale
Aufmerksamkeit. Das hat der Lanz in der Sendung ganz gut gemacht,
sitzt, er sitzt bei Lanz und Söder sitzt bei Maischberger. Ja. Es gibt zig andere tolle Leute im Land, die kämpfen für die Zukunft, die sitzen halt nicht da. Ja. Das meine ich mit Flurbereich. Einigung im Diskurs.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Sie erobern sich den Raum.
Ja.
Und ich finde schon, dass man sagen kann, mir missfällt's, ich schalte es ab. Ich finde es super cool, dass wir ein Publikum haben, das es gar nicht guckt, weil das ist die beste Botschaft an die Medien. Und mir geht es einfach auch darum, dass wir uns nicht an den abarbeiten.
Ja.
Warum arbeite ich mich dauernd an diesen Typen ab? Ich meine, es gibt so tolle Leute im Land, die was aufbauen wollen, die was reißen wollen, die dann an verschlossenen Türen stehen, weil wir nicht zukunftsfähig sind und wir arbeiten uns an den Typen ab, weil sie halt die 80er-Jahre-Klaviatur beherrschen.
Dann bleiben wir mal bei den 80er-Jahren. Wir machen jetzt mal Boris Becker. Boris Becker.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Als Gutachter in Beckers Mallorca-Villa auftauchten, Ist ja eine Bildschlagzeile. Als Gutachter in Beckers Mallorca-Villa auftauchten, versteckte Boris seine Pferde im Schlafzimmer. Lilly behauptet in Doku, du musst für sie Steuern zahlen. Und er hatte das nicht getan. Also es ist offensichtlich so, dass Ist Boris ein cleverer Trickser? In der ersten Folge von Aufstieg und Fall von Boris Becker erzählt Charlie, also Lilly Becker, von einer angeblichen skurrilen Aktion. Laut ihr soll Boris einst auf seinem Mallorca-Anwesen seine Pferde im Schlafzimmer versteckt haben. Das Ganze soll passiert sein, als Gutachter der Behörden die Finca unter die Lupe nahm. Charlie Lee in der Dokumentation, du musst für sie, in Klammern, die Pferde, Anmerkung der Redaktion, Steuern zahlen und er hatte das nicht getan. Boris hat die Pferde im Schlafzimmer versteckt. Der eine Typ versucht, in unser Schlafzimmer zu kommen. Fantastisch, oder? Also zuletzt hat ja nur noch Jesus Bruder Bauchi aus dem Fenster gewinkt. Das war dieser Willen, weiß man, kennen Sie den noch? Jesus Bruder Bauchi, der die Finca von Boris Becker, der sah so ein bisschen aus wie Loffi, der so aus dem Fenster gewinkt hat.
Ja, ich war's.
Und damals hatte, ich weiß, Boris Becker hatte ja auch gar nicht so lange Spaß an dieser Finca auf Mallorca, weil die dann doch kurze Zeit später auch schon abgerissen werden sollte. Die Frage ist nur mit den oder ohne die Pferde drin. Hat Boris Becker, also ist doch fantastisch, oder? Pferde im Schlafzimmer, da steht ein Pferd auf dem Flur, sondern der hat es gleich im Schlafzimmer.
Die Frage ist, woran haben die festgemacht, dass das ein Pferd ist, was da im Schlafzimmer steht?
Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, aber toll, oder? Boris Becker, also diese Doku, ich glaube, so langsam habe ich doch Bock darauf, mir das anzusehen. Du bist ja nicht begeistert. Du hast ja schon deine Abneigung gegen Männer aus den 80ern kundgetan. Da wird es natürlich jetzt mit Boris Becker.
Ja, mit dem habe ich, ich mag, also ich versuche krampfhaft Boris Beckers, die Faszination an Boris Beckers, ich verstehe das,
ja, mit dem Mochte. Hast du dir denn nicht den Wecker gestellt?
Ja, aber die Kroaten Matches? Hatten ja auch Gordon Ivanišević und die hatten ja ihre Obsession.
Aber ach, so läuft das hier.
Aber irgendwann lässt man so Typen doch auch in Ruhe. Also der hat sich dann auch blamiert bei uns, weil er die Frau irgendwie betrogen hat, die Familie verloren, der hat sich von seinen Investoren abrippen lassen.
Ja,
und
gut.
Irgendwann lässt man so Leute würdevoll ihren Kaffee an der Riva alleine trinken und die Deutschen ziehen ihre armen Promis stimmt. So, also wenn sie wirklich so alles die Haut abtragen. Warum muss man jemanden so bis zum Letzten ausziehen,
ist das
in einem Halbpromi war in Deutschland?
Und jetzt, sehr gut, endlich wieder eine
kulturelle, auch noch,
endlich wieder eine kulturelle Debatte. Aber
also,
ist das,
Entschuldigung, ging das gegen das Dschungelbuch jetzt?
Nein. Aber ist es dann tatsächlich wirklich eine deutsche Eigenschaft, die eigenen Stars dann so, also ja. Ist das etwas, was in Kroatien beispielsweise es dann mit Ivanisevic so nicht gibt?
Ja, ich glaube, was die meisten, was ich an Deutschland im Umgang mit Promis nicht verstehe, ist, du fandst den ja mal toll.
Ja.
Und dann gibst du keine Ruhe, bis du den richtig erniedrigt hast, sodass du dich ja eigentlich schämen musst dafür, dass du den mal toll fandst und der so dein Land repräsentiert hat.
Ja.
Also ich verstehe immer nie diese Zerstörungswut.
Ja, ich finde es interessant. Also das nimmt man ja so ein bisschen.
Weil bei uns versucht man so die Leute so wirklich auch im Alter, wenn sie schon kippen, irgendwie so noch würdevoll auf die Bühne zu tragen, aus Liebe zu, du hast uns ja mal was geschenkt. Und hier gibt es immer so diese
Reden kaputt, wir schon wieder über Joe Biden?
Nein, ja, der fällt um. Aber diese gegenseitige Kaputtung, ich blick's einfach nicht. Also wir hatten so viele, also ich glaube, ich habe aber auch so eine Freude am Starkult, wie die Franzosen ihn leben.
Ja.
Oder in Kroatien gab es Oliver, so ein Chanson-Sänger. Und als er starb, trafen sich alle Menschen sofort in Split in der Altstadt und haben seine Lieder gesungen zusammen. Und dann hat man, aus meiner Sicht fehlt so ein bisschen die Liebesbegabung. Und wenn jemand so kaputt geht wie er, an seinem Ruhm, an seinem Nichtruhm, an seiner nicht mit Geld umgehen können, dann würde ich ihm so einen Funken Würde lassen und das nicht so medial. Aber er will die Kohle, ich verstehe es.
Aber in diesem Falle nicht, weil diese Doku geschieht
Geld,
ja gegen
macht.
Seinen Willen.
So.
Das ist ja eine Doku, an der er nicht beteiligt ist, denn da sprechen jetzt alle,
also,
die in seiner Doku nicht gesprochen haben.
Ja, aber es gibt halt ein Publikum dafür und
ja,
die meisten normalen Menschen würden es ja nicht sehen wollen.
Ich bin ja auch der Ansicht, also...
Du hast geguckt.
Nein.
Du hast gesagt, du willst es gucken.
Nein, so sehr interessiert es mich dann tatsächlich auch nicht.
Ja.
Nein, ich stimme dir zu 100% zu, bin ja auch der Ansicht, nur ein Land wie Deutschland konnte es schaffen, Franz Beckenbauer klein zu kriegen. Also das ist wirklich auch eine deutsche Kompetenz.
Bleib lieber mittelgroß.
Ja, aus mir wird auch nichts mehr. Also die Sorgen muss ich mir nicht machen. Keller, du hast gerade genickt. Ist das,
ich bin da bei dir. Ich glaube, damals MTV, wie hieß das, Crips oder was?
Ja.
Was hat man geguckt?
Ja.
Also auch wenn es irgendwie gefaked war, aber die, wieso weiß ich nicht, in Amerika früher, die anderen, zeig mir, wie groß dein Haus ist, wie viele Autos du hast.
Ja.
Zeig mir, wie geil du es hingekriegt hast.
Ja.
Und du hast eben was Wichtiges. Ich habe mich erinnert, wie wir im Dänemark-Urlaub mit unserer Familie da saßen und dann war Wimbledon.
Bei 13 Grad und Regen?
Nee, das war warm und es gab irgendwie, weißt du, 6 Leute in der Familie, so riesige Brötchentüten sehe ich immer noch. Und dann hast du die Bild-Zeitung gekauft. Das letzte Mal, dass eine Bild-Zeitung gekauft wurde in unserer Familie. Hast du mal geguckt, wie hat er gespielt? Weil es gab ja noch keinen so. Und der war was, 16?
17.
17, also das muss so.
Ja, der ewige 17-jährige Leimener.
So, und dann guckst du den an, wird der groß und so. Und ich finde, dass wir uns das schon so ein bisschen mehr leisten könnten, solchen Leuten das dann auch zu gönnen. Man unterstellt dann immer gleich irgendwie, ist doch nicht wirklich mit rechten Dingen zu, oder die haben es doch nicht wirklich verdient. Und wie du sagst, dann freut man sich so, wenn die dann irgendwie abschmieren.
Mhm.
Und ich gucke mir das nicht an.
Ich finde, wir haben Jopi Hees das immer gut behandelt.
Ach so, oh Gott, diese Jopi. Kennst du diese Jopi Hees das Doku aus Holland?
Ja.
Also, haben Sie das mal gesehen?
Der lebt doch noch, oder?
Der kommt gleich.
Die haben den doch damals mit Spackschrauben bei Wetten, das haben sie doch ihn ans Klavier. Ja, ich werde 100 Jahre alt. Und da gibt es ja wirklich, da haben sie ihn einfach da vergessen. Irgendwo, der ist immer noch in Offenburg in der Stadthalle, hinten im Fundus. Hilfe, ich bin 120. Nein, und es gab wirklich eine, das gibt es heute noch bei YouTube zu sehen, eine holländische, Dokumentation ist übertrieben, es gibt einen Videoausschnitt und da besucht in Holland ein Reporter, besucht Jopi Heesters. Und Jopi Heesters hatte ja dieses Lebenstrauma, dass er immer sagte, ich habe nie für die Nazis gesungen. So, das ist ja immer abgestritten. Und je älter er wurde, desto mehr hat er dann auch einfach vergessen, diese kleine Flunkerei. Und dann gibt es diese Doku und dann sitzt da dieser Reporter, dieser holländische Reporter, und dann sagt Jopi Hees das, sagt, was ist, Hitler war ein feiner Kerl. War ein feiner Kerl. Und dann Simone Redl, die ja lange mit ihm dann schon verheiratet war, Jopi, was redest du denn da? Der Hitler war natürlich kein feiner Kerl. Und hat dann war völlig entsetzt, weil er hat natürlich da saß und der Reporter, go on.
Sie kam extra aus der Küche gerannt, als sie das gehört
Jopi, was erzählst du denn? Du warst ein feiner Kerl. Und dann Vicky und der Reporter so und sie, nein, das war natürlich kein feiner Kerl. Mein Gott, Jopi. Und dann, man darf ja überhaupt nichts mehr sagen.
Ja, God save the Queen, man.
Ja, Gott.
Die unbequeme Meinung.
Genau, das können wir nochmal anschließen an das, was wir gerade gesagt haben. Debatte nach Weidel, Titel des Stern. Darf man mit Alice Weidel reden? Ein Streitgespräch über den Umgang mit der AfD im Stern. Aktuell Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel und Autor Hasnain Kasim. Liebe Grüße im Streitgespräch über den richtigen Umgang mit der AfD. Ja, das hat ja eine schöne Welle gemacht. Das ist also grundsätzlich dem Stern sicherlich erstmal nicht unrecht, dass man über den Stern als Zeitschrift redet. Disclaimer, sagt man, ne? Wir beide sind ja Kolumnisten für den Stern.
Ja, Kolumnistinnen. Ich habe gehofft, du sagst es. Unsere Glaubwürdigkeit hätte jetzt davon abgehängt.
Naja, ich habe schon ganz andere Arbeitgeber.
Ich habe ein Malbuch von Pippa.
Du hast ein Malbuch von Pippa. Sehr gut. Die Frage ist jetzt, ja, im Juli 2023, ist es klug, was da passiert? Ist es richtig? Darf man das? Sollte man? Wie siehst du es?
Ich höre mir jetzt erstmal an, wie ihr es seht.
Ich finde, also bei einer Partei, die bei 20% ist, gibt es natürlich im journalistischen Sinne grundsätzlich jede Rechtfertigung, mit den vordersten Vertretern dieser Partei zu reden. Weil, ich meine, wir haben alle gelacht, als die SPD mit 13% einen Kanzlerkandidaten gestellt hat. Da haben wir auch gedacht, die ticken nicht mehr richtig. Am Ende war Olaf Scholz Bundeskanzler. Natürlich kann man bei der aktuellen Prozentlage ein Interview mit Vertretern der AfD führen. Also wir werden sowieso in eine Situation kommen, spätestens, aller spätestens im nächsten Jahr, wenn die Landtagswahlen in Thüringen, ich glaube Sachsen-Anhalt, Sachsen, ich glaube alle drei Länder sind, kommst du ohnehin nicht umhin. Also du wirst dann auch in diversen Fernsehtalkshows, speziell im Öffentlich-Rechtlichen, gar nicht umhin kommen, andauernd Vertreter der AfD sitzen zu haben. Im Öffentlich-Rechtlichen musst du es ja sogar. Ob man sie auf den Titel hieven muss, darüber lässt sich, glaube ich, noch heftiger debattieren, denn das, glaube ich, wäre nicht nötig gewesen. Es hilft, das muss man ja ganz klar sagen, es hilft dabei, Auflage zu machen. Es schafft natürlich eine große Aufmerksamkeit. Also in diesem Falle muss man klar sagen, auch negative Presse ist eine gute, wenn es darum geht, ein Blatt in den Lichtkegel der Aufmerksamkeit zu rücken, dann ist das natürlich genau das Richtige. Ob es eine gute Idee ist, das zu tun und dadurch die Marke AfD, ich will nicht sagen zu stärken, aber noch weiter in die Öffentlichkeit zu tragen und in der breiten Öffentlichkeit ein bisschen weiter auszuhärten. Also ich hätte es nicht gemacht, ich finde es auch nicht gut, aber dass man das machen darf, ein Interview mit der zu führen, das glaube ich schon. Man darf sich nur nicht allzu viel davon versprechen. Also den Entzauberungsmoment wirst du nicht schaffen in einem Printmedium, in dem du dann auch noch Interviews redigieren kannst. Das heißt, alles, was in irgendeiner Art und Weise entlarvend, verräterisch oder sonst wie, wirst du außerhalb einer Live-Fernseh- oder Bühnensituation, dieses Entzauberungsmoment fällt weg. Das ist so jetzt mal meine Kurzanalyse, was das angeht.
Ich mach kurz, weil ich glaube, dass du da noch viel fester bist im Thema. Ihr seid ja beide JournalistInnen und kennt euch da viel besser aus, was das bedeutet, sowas auf den Titel zu hieven. Da soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, diese Typo ballert.
Ja. Frakturschrift.
Genau.
Die ja fälschlicherweise mit den Nazis immer in Verbindung gebracht wird, aber von den Nazis, glaube 41. als Judenschrift bereits verboten wurde.
Ah, okay.
Ja.
Guck mal, da bin ich.
Muss man im Osten vielleicht auch mal dem einen oder anderen sagen, dass sie da eigentlich die falsche Kutte tragen. Ja. Würde helfen. Ne? Weißt du eigentlich, was du da trägst?
Ja.
Lass mich dich kurz aufklären. Und dann kannst du weiter auf dein Konzert gehen.
Ich glaube, dass das gekippt ist. Ich habe auch immer gedacht, man gibt denen nicht so eine Öffentlichkeit. Aber die sind ja nun mal da. So. Und ich weiß nicht, ich habe gerade versucht, wie ich es so ganz auf doof zusammen. So, wir alle kennen das irgendwie. Oma wird krank. Ja, warst du ein bisschen zum Arzt gegangen? Nee, bin ich nicht. Tut weh, aber und so ein bisschen so ist das. Also die gibt's jetzt, die wachsen gerade. Ob da wie viel jetzt die 20% gerade wirklich sind und so. Ich glaube, dass wir uns mit denen beschäftigen müssen, tatsächlich, weil sie da sind und weil es möglicherweise auch den Reflex gibt, dass wenn du da, die wirklich einen Follower haben und Leute, die denen was bedeuten, wenn du die immer unter den Teppich kehrst und die immer in die Seite stellst, aber mit denen reden wir nicht und so, dann glaube ich, kann das den Effekt haben, dass du denen also viel besser tust, als wenn du sie einfach mit an den Tisch holst.
Dadurch normalisierst du sie natürlich
so,
leider.
Und, sagt ja. jetzt, und natürlich sagt ihr jetzt, im Printmedium kann man nochmal gegenlesen und so. Und natürlich, mhm. das, wie gesagt, wisst ihr besser, aber dass du die an den Tisch holst und sagst, jetzt erzähl doch mal, was, also, was für einen Scheiß hast du, was hast du denn zu bieten?
Sie haben natürlich gar nichts zu bieten.
So, aber ja. das musst du ja auch erstmal rauspulen aus dem Ganzen. Insofern, also glaube ich, dass wir da nicht drum rumkommen, als uns mit denen zu beschäftigen.
Ja.
Meine Meinung.
Ja, also ich frage mich immer, woher das jetzt kommt, weil während Corona gab es ja Querdenkerbewegungen alles und da konnten sie nicht kapitalisieren in der Form. Also ich frage mich schon, ob diese Umfragen, im Moment sind es ja erstmal noch nur Umfragen, nicht eigentlich ein Ergebnis sind davon, dass keiner so richtig festmachen kann, was an der Ampel so dermaßen nervt und warum wir alle das Gefühl haben, die machen es nicht gut. Also ich bin da im Moment nicht sicher, ob man sich jetzt schon mit denen auseinandersetzen muss oder was das gerade für ein Umfragephänomen ist. Ja. Ob das wirklich so ein ist, dass Leute sagen, ihr nervt so, weil eigentlich streitet ihr seit Zeitenwende, heißt, dass ich irgendwie mir Leaks von Konstantin Kuhle über den angucke und Twitter, also man hat das Gefühl, es ist wirklich keine Politik mehr, sondern so ein Schulhofgerangel von Regierungsparteien.
Ja. Ja.
Und dieser Titel, das finde ich auch immer wieder komisch, dass es dann gedreht wird, wie darf man mit denen reden, weil es gab ja Interviews.
Ja, ja.
Die Frage ist, muss ich sie auf diese Art, auf einem Titel ikonografisch darstellen, stilisieren, weil diese Art, auch die Schrift, das ist ja nichts, was die in dem Sinn stört. Und ich erinnere mich immer an so ein ganz komisches Interview mit Alice Weidel im Bundestag, wo sie auch eben solche Dinge inszeniert haben und wo sie gemerkt haben, jetzt bringen sie ihre Themen so, wie sie wollen, in die Gesellschaft. Und da war wirklich so ein unwillkürliches, hässliches Lächeln in den Mundwinkeln.
Ja, ja.
In dem Moment, in dem es funktionierte, Dinge im Bundestag zu sagen, die man in normalen demokratischen Ländern einfach nicht sagt. Also
ja,
diese Tabubrüche sind Teil ihrer Strategie. Und wenn wir uns das klar machen, dass wenn wir sagen, wir müssen die jetzt normalisieren, normalisieren wir halt letztlich Tabubrüche in der Demokratie, wir normalisieren Grenzüberschreitungen in der Demokratie, wir normalisieren demokratiefeindliche Einsätze. Also ich weiß nicht, ob es jetzt so einfach ist, die haben 20% Umfrage.
Ja, ja.
Werte und dann gehen wir alle mal auf die Knie und fragen sie, was sie denken.
Nein, auf die Knie muss man nicht
ja,
gehen.
Ja, es ist schon das Problem, eine Art, auf die Knie zu gehen.
Ja,
sie haben uns im Griff dann. Wir sind dem auch nicht gewachsen und man kann so jemand nicht entzaubern, weil das ist nicht eine Fee oder eine Zauber oder eine Genie in a Bottle. Das sind krass gewachsene Strukturen, was man in Ostdeutschland ja sieht. Also man kann Strukturen nicht entzaubern, weil sie sehr massiv und robust sind. Und die Frage ist eher, was wir strukturell dagegen setzen können. Also ich habe im Moment eher Schiss, dass wir völlig unterschätzen, wie diese Umfragehochs gerade missbraucht werden.
Ja.
Und dass natürlich auch Printmedien eine Krise haben und auch TV-Shows und dass es wir drauf reinfallen zu sagen, jetzt ist es halt so, eine Bevölkerung gibt's, die. Und wir ebnen den Weg, sie rollen dann so durch und das kannst du nicht zurückkriegen in Pandora's Box.
Naja. Zumal, absolut, da sind wir uns ja sowieso einig, das Problem ist halt auch, was die Umfragen angeht, positive Umfrageergebnisse führen zu weiteren positiven Umfrageergebnissen. Also wenn die erstmal bei 17 sind, dann sagen die Leute, oh, bei 17, dann finden sie es natürlich dann, wenn sie befragt werden, auch mal ganz spannend zu sagen, nö, ich will die auch. Und dann wird es plötzlich auch irgendwie so, dann ist es nicht mehr ganz so schmuddelig, weil links und rechts einfach rein prozentual gesehen haben sie es ja auch schon gemacht, sagen, nö, ich will die auch. So, und dann dadurch klettern sie natürlich auch in Umfragen und werden dann da, also über ihre eigentliche Bedrohlichkeit hinaus dann auch noch zu so Scheinriesen.
Und es geht gar nicht um eine Empörung, das habe ich ja vorhin gesagt, bei Maischberger sitzt jetzt wieder Söder,
ja,
der
ja.
war ja unwichtig. Wer ist eigentlich Söder? Ministerpräsident von einem Grenzland nach Österreich
redest
und Italien.
Redest du über unseren künftigen Bundespräsidenten?
Also, so, und dann sitzt da drüben der Aiwanger, wer ist ein Aiwanger? So ein Kleinparteienchef. So.
Ja, ja.
Und, da, nee, und das machen wir aber zum medialen Hauptmittelpunkt. Ich mache das schon kirre. Und in die Ukraine, da sterben die Leute im Kampf um Freiheit, weil sie demokratisch sein wollen und wir wählen gerade auf demokratisch Wege Antidemokraten in Positionen rein.
Ja.
Also wir müssen schon nachdenken, was wir gerade in solchen Momenten machen.
Das machen wir der Trick der Woche.
Der Trick der Woche.
Am Strand von La Palma angespült, Forscher finden Ambra im Wert von 500.000 Euro in totem Pottwal. Toll, das berichtet der Spiegel. Auf den Kanarischen Inseln wurde ein Walkadaver angespült. In den Eingeweiden des Tieres verbarg sich eine wertvolle Substanz, deren Erlös nun einem guten Zweck dienen soll. Ja, der tote Pottwal wurde angespült und Ambra, ich weiß nicht, ob man das weiß, das ist ja so eine seltene Substanz, die bis heute als eine der wertvollsten Düfte der Natur gilt und lange in der Parfümherstellung verwendet wurde. Also echtes Ambra ist ja super selten. Das ist eigentlich Walkotze. Also bevor Sie jetzt selber zu Hause, Ihre ist nicht wirklich nichts wert. Sie müssen da gar nicht heute Abend, wirklich egal was passiert, Sie müssen auch nicht bei Fifi nochmal gucken. Das ist alles, das ist wirklich nur in diesen Walen drin. Aber also für 500.000, ich stelle mir gerade vor, wie Andi Scheuer jetzt nach La Palma fährt und sagt, ich muss ja im Grunde genommen nur ungefähr, naja, so ungefähr 500 Mal eine Walkotze finden und da bin ich schon finanziell aus dem Gröbsten raus. Toll.
Also ich habe mal in Dänemark neben, da war so, das war ganz, da war ich Kind, das war ganz tragisch, da ist so ein Entenwal gestrandet und ja, der lag da auch schon so ein paar Tage. Und das, was ich da gerochen habe, hätte ich jetzt nicht sofort mit der Parfümindustrie in Verbindung gebracht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, naja, aber also, was ist Loffi, was ist los?
Ich frage mich, ob du dich trotzdem damit eingerieben hast.
Natürlich nicht. Aber wir können ja mal unsere Kotze vergleichen, wie die riecht. Was meinst du?
Wir haben uns früher mit Quallen beworfen. Würde man heute auch nicht mehr machen, nach allem, was man so weiß. Ist auch nicht gut, ist auch nicht richtig.
Der Qualle gegenüber?
Ja, naja, eben. Aber ist doch toll.
Also was die Meldung so ist, dass der Wal die eigene Kotze gegessen hat?
Nein, der Wal, der Wal wurde angespült und im Walinneren.
Kotze.
Im Wal war die eigene Kotze.
Ich warte ja eigentlich nur darauf, dass der Salt Bay demnächst einfach Walkotze an seinem Arm runterlaufen lässt und dann sind wir wieder bei Franck Ribéry. Genau. Der Salt Bay macht ja gerade wirklich der Reihe nach Pleite. Die Restaurants machen der Reihe nach Pleite, weil, naja, also dieses Restaurant und das, der Erfolg des Restaurants beruht ja in erster Linie darauf, dass der Besitzer des Restaurants, Nusret Götze, nicht verwechselt mit Mario Götze, das war, und dass der so populär gewesen ist. Also alle wollten zu diesem Kultkoch. Und der ist aber so in Ungnade gefallen nach dem WM-Finale, weil er Messi so auf den Sack gegangen ist und mit allen Selfie gemacht hat und so, dass er als Figur jetzt so super unpopulär wurde, dass jetzt auch niemand mehr dann wirklich zu ihm hin will, weil er als Kultkoch dann ausgedient hat. Bisschen wie Schubeck, nur ohne Steuerbeschiss eigentlich.
Wie hat er das aufs Spielfeld geschafft? Ich dachte, ich spinne.
Ja.
Steht er da?
Ja, irre, oder?
Also nicht nur, dass sie dem armen Messi da dieses Ding da umhängen irgendwie, sondern dass der dann auch noch, dann steht dieser Typ und nimmt den Pokal weg, macht Foto mit dem Pokal.
Ja, der hat, genau wie Peter Feldmann, der Bürgermeister von Frankfurt, ne, wo er den Pokal einfach weggenommen hat und gesagt hat, ich mach das jetzt mal einfach. Also falls Sie irgendwie, also vielleicht statt Dänemark einfach nach La Palma, halten Sie mal Ausschau, falls da ein toter Wal ist, einfach mal durch den Maul rein, gucken, was er sich so findet und einfach dann mitnehmen, müssen Sie halt nur durch den Zoll kriegen, weil... Was ist los, Loffi? Hast du Pläne?
Nee, ich sehe nur, dass es hier eine Rubrik gibt, die wir schon hatten.
Okay, dann machen wir endgültig zu weit gegangen.
Endgültig zu weit gegangen.
Florida police officers are accused of jailing their young son over potty training accidents. Das meldet Associated Press. In Fort Lauderdale, natürlich in Florida, ist es so, dass also Florida police officers angeklagt wurden, dass sie zweimal ihren 3,5 Jahre alten Sohn in eine Gefängniszelle getan haben, um ihn zu bestrafen, weil er noch nicht richtig aufs Töpfchen gehen kann. Das finde ich als Erziehungsmethode fragwürdig. Da bin ich ganz offen. Was war das Grausamste, was eure Eltern mal mit euch angestellt haben? Was, also, Loffi, ich frage mal jemanden, der am wahrscheinlichsten
meine Eltern
unter solchen Dingen gelitten hat, wie das Ergebnis uns heute überdeutlich zeigt. Loffi, was haben wir mit dir angestellt, dass du so geworden bist, wie du heute bist?
Also mein Vater hat immer, wenn ich Samstag ausschlafen wollte, weil ich Party gemacht habe, hat er vor meinem Fenster Rasen gemäht und meine Mutter regelmäßig mit dem Staubsauger gegen die Zimmertür gefahren. Aber ansonsten bin
ich... Das hat meine Oma mit mir auch immer gemacht.
Mit dem Staubsauger.
Hat die mit dem Staubsauger immer vor die Tür. So ein klassisches Prozedere, ne?
Ansonsten wurde ich sehr gut behandelt. Ich glaube, einmal habe ich so ein paar frisch gekaufte Schuhe, die ich unbedingt haben wollte, womit ich über ein matschiges Feld gelaufen bin. Die hat, glaube ich, meine
Aber
Mutter...
Aber da warst du ja nicht 3,5, ne?
Nee, das stimmt. Da habe ich noch keine Timberlands getragen. Die hat sie nach mir geworfen. Aber ansonsten... Dankeschön, ihr wart sehr lieb zu mir.
Ja, wollte ich gerade sagen. Peter, was hast du? Hat man dich auch mal in eine Gefängniszelle gesperrt,
weil
du
noch nicht. Nee, das nicht. Ich finde, ist ja vor allen Dingen, der begründet das damit, dass er, also mit seiner Jobrelevanz, also er ist Polizist, deshalb hat er, der muss ja nur froh sein, dass er nicht Schlachter gewesen ist.
Das ist richtig.
Oder so.
Ja, das ist richtig.
Nee, wir haben mal, jetzt kriege ich wieder Ärger mit meiner Mutter, weil die hat gesagt, ich soll nicht wieder irgendwelche komischen Zitate von ihr, aber wir haben mal, die kam mal von einem Richtfest damals und hatten so, ich weiß nicht, ob man das hier kennt, hatten so einen Topf Wurstebrei dabei. Das war so Wurstbrei, also so ein Richtfestessen.
Klingt jetzt schon also fantastisch.
Es hat genauso geschmeckt, wie es klingt. Und das war wirklich, das war so schrecklich. Und wir haben das am nächsten Tag dann gegessen.
Klingt wie etwas, was Söder, wovon Söder ein Foto macht, genau, um sich bei der Landbevölkerung beliebt zu machen.
Ganz genau. Und dann sollten wir das essen. Wir fanden das alle wirklich beschissen. Und dann hatten die, also ich behaupte, das ist so, meine Mutter behauptet bis heute das Gegenteil, dann haben wir, wenn wir es nicht schnell genug aufgegessen haben, Nachschlag gekriegt. So. Und ich sehe noch so meine, ich so patchworkmäßig meine drei, also wir waren vier Kinder zu Hause, wie wir alle da in diesem Wurstebrei da rumstochern irgendwie. Also das ist so die, war ja auch keine Bestrafung, wir hatten nichts ausgefressen, aber das ist jetzt, wenn ich an seelische Grausamkeiten im Elternhaus denke, möchte ich mich darauf beziehen.
Ja gut, da kannst du da relaten.
Also erstmal komme ich ja sozusagen vom dunklen Balkan.
Ja.
Mit bisschen anderen Erziehungsmethoden an sich. So.
Was möchtest du uns sagen? Wir können offen reden.
Ich finde es schon solide. Ich meine, man muss ein Kind beibringen, dass es nicht mehr auf den Topf.
Und da geht es dann in die Gefängniszelle, sagst du.
Solide, klare Ansage für so ein Kind. Also besser als die Kinder, die man heute immer so nicht mal im Restaurant ruhig kriegt, weil sie
dominieren. Ich hätte doch besser heute mit dir über die Bundesjugendspiele sprechen sollen. Ich habe das Thema Bundesjugendspiele heute ausgelassen aus Zeitgründen.
Irgendwo muss man ja Ordnung schaffen. Ne?
Ja.
Und wenn schon die kleine Generation übernimmt, mit 3,5, finde ich es jetzt schon legitim.
Bei der Gelegenheit fällt mir ein, mein Vater hat mir einmal in meinem Leben, nur ein einziges Mal den Arsch versohlt, aber mit 12. Da war ich ja wirklich so, da kann man richtig sehen, wie ich so geguckt habe. So, es war für uns beide irgendwie, also ich wirklich so angeguckt, schon so leicht im Stimmung. Sag mal, Klaus Herrmann, bist du dir sicher, dass das jetzt noch...
Ja, war ich so, das ist doch
eh so, wirklich, das ist doch Quatsch, was soll denn das? Immerhin musst du nicht die Hose runterziehen.
Was hattest du denn gemacht? Ja, das möchte ich jetzt auch wissen.
Du, ich bin mit einem Kumpel von mir, also das Blöde war, ich hatte die Autoschlüssel meiner Mama und meines Vaters in der Hosentasche. Und die wollten eigentlich abends weg, die hatten so einen, wollten essen gehen, so mit Freunden. Und ich hatte aber die Schlüssel, weil da auch der Hausschlüssel, ich hatte den kompletten Schlüssel für alles in der Hosentasche. Und ich hatte damals einen Kumpel, so dieses aus der Kategorie spielt nicht mit den Spundelkindern, war mein bester Freund, der wohnte drei Straßen weiter in einem unglaublich schiefen Haus. Er hatte so einen Neigungswinkel von bestimmt 18%. Also in dem Haus konntest du nicht Murmel spielen, du konntest nicht mal Schach spielen. Das ist alles immer in einem schiefen Haus. Und dann muss man sich vorstellen, meine Mutter, wirklich so optisch Typ Guldenburgs, Raffaello-Insel, weiße Kleidung, blonde Haare, schick, wie aus so einer Wolfgang-Rademann-Serie. Als so quasi die Frau, für die Professor Brinkmann Schwester Christa verlassen hätte. Und die klingelt dann an der Tür bei der Mutter meines Kumpels Jan und die wiederum voll Punk, tote Hosen, Sonnenhaare, so eine grau-weiße Stretch-Jeans, so eine leichte Fahne. Und dann stehen diese beiden Frauen ungefähr gleichen Alters sich gegenüber und die Mutter meines Kumpels Jan sagt, ach die, war auch schon spät, war schon Dämmerung. Nee, die sind mit den Rambo-Messern in den Wald gegangen. Bin da auch echt erst spät wieder zurückgekommen, weil wir haben da auch nicht so schnell wieder in der Dunkelheit zurückgefunden. Und da war die Aufregung so groß, dass mein Vater, also pädagogisch einigermaßen limitiert, das war das einzige Mal, dass er mir den Arsch versohlt hat. Naja.
Du hast gesagt, mit den beiden Autoschlüsseln sind deine Eltern immer getrennt zum Essen gefahren?
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Ein Klassiker.
Liebe Anne Will.
Das ist wirklich mein Liebling.
Als Mann kommentiere ich ihr Outing, also es war 2007, ja, Anne Will hatte gerade gesagt, ich bin lesbisch, jawohl, 2007.
Sie müssen auf ein paar Dinge achten, zum Beispiel auch, was die Themen des Jahres 2007 waren. Da werden Sie sehen, wir waren da damals wirklich gut dran. Also,
liebe Anne Will, als Mann kommentiere ich ihr Outing nicht spontan mit. Das ist gut so. Als ihr treuer Bildschirmflirter bin ich natürlich nicht begeistert, dass sie, bezaubernde Frau, eine Fata Morgana sind, eine Sinnestäuschung.
Würde heute nicht mehr schreiben.
Hunderte, tausende Male stelle ich mir ein Rendezvous mit Ihnen vor. Und plötzlich Bums, beziehungsweise Bams. Sie sind lesbisch. Ihr Outing hilft wahrscheinlich Ihrer Talkshow, weil sich alle Männer jetzt ausschließlich auf die Sachthemen konzentrieren. Hartz IV, Lokführerstreik, Rente mit 67. Aber ich, auf der Ecke meines Sofas sitzend, sah ich gerne, wie sich ihr Oberkörper zu dem einen oder anderen Gesprächspartner neigte. Ich gestehe, ich guckte mehr auf ihren Busen als auf ihre Worte. Nach ihrem Outing muss ich nun lernen, geistig, intellektuell mit ihnen zu kuscheln. Ich will es versuchen.
Und da denkst du so, jetzt kommt wieder die Wagen am Ende, jetzt denkst du, jetzt kriegt er die Kurve.
Großes Kompliment auch zu ihrer Partnerwahl. Du denkst, ein Happy End. Zu ihrer blonden, schönen Professorin hätte ich auch nicht Nein gesagt. Herzlichst, hier Franz Josef Wagner.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Sollen wir zum Abschied noch mal kurz was für Sie spielen? Sollen wir es noch mal einmal machen? Komm, einmal machen wir es.
Ja.
Machen wir es noch einmal. Komm,
Komm,
ein letztes. Kriegen wir es noch mal hin? Komm, einmal zum Schluss, weil es so schön war. Es tut mir wirklich leid, wir haben heillos überzogen, aber Sie waren so nett und wir haben gedacht, komm, scheiß drauf. Wetter ist eh doof, im Biergarten will heute eh keiner. Ist nicht schlimm, oder? Ist okay, oder? Die anderen Podcaster machen nur noch 60 Minuten. Wir haben ein bisschen länger gemacht.
1, 2, 3, 4.
Mann.
Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on.
Dream on, dream on.
I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed. Baker Center's a night school. And overexposed, commercialized, and we'll be with care.
I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care?
Everybody got somebody to lean.
Schlechter als beim ersten Mal, aber egal. Vielen Dank, Hamburg. Sie waren ein zauberhaftes Publikum. Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause. Fahren Sie nicht mit der Bahn. Kommen Sie gut nach Hause. Toi, toi, toi an Christina. Dankeschön, vielen Dank. Ganz wunderbar. Danke, vielen Dank. Vielen Dank, viel Spaß noch beim Podcast-Festival. Vielen Dank an Jagoda Marinic, an Keller,
an Andreas Loffi-Loffmann, meine Damen und Herren.
Und Micky Beisner.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Es war sehr, sehr schön. Danke Ihnen. Schön, dass Sie so lange geblieben sind.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.